Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Die Fußball-Bundesliga läuft unter Corona-Bedingungen, die nicht nur die Rahmenbedingungen im Stadion verändert haben, sondern auch den Fußballkalender insgesamt. Eigentlich ist das Saisonende immer auf den 30. Juni terminiert. Dieses Jahr ist aber alles anders. DFB-Pokal, Champions League und Euroleague werden erst deutlich später zu Ende gespielt, wenn überhaupt. Ebenso die internationalen Ligen, und das hat juristische Konsequenzen. Für Spielerverträge, Transferbemühungen, selbst ein kompletter Abbruch der Saison schwebt als denkbares Szenario über allem. Die juristischen Fragen rund um Fristen und Verträge klären wir gleich. Außerdem kümmern wir uns um das Rumoren in den Amateurligen und sprechen mit Ehrenpräsident Bernd Schröder von Turbine Potsdam zum Start der Frauenfußball-Bundesliga nach der pandemiebedingten Pause. Gegen Ende der Sendung berichten wir dann auch noch über einen wegen Missbrauchs angeklagten Judo-Trainer. Spieltag 27 in der Fußball-Bundesliga, und da läuft aktuell die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf, das rheinische Derby, aber ohne Zuschauer allerdings. In der 41. Minute brachte Fortuna Düsseldorf Kenan Karaman mit 1:0 in Führung, und das ist auch immer noch der Zwischenstand nach nunmehr 52 gespielten Minuten. Bereits am Nachmittag musste der FC Schalke 04 feststellen, weder körperlich noch mental ist das Team von Trainer David Wagner wieder in der Fußball-Bundesliga angekommen. Seit nunmehr 9 Spielen sind die Gelsenkirchener ohne Sieg nach der heutigen 0:3 Niederlage gegen den FC Augsburg. Jan Wochner mit Einzelheiten zu der Partie.
Schalke steckt mittendrin in einer handfesten Krise. Das 0:3 gegen Augsburg war das 9. sieglose Bundesligaspiel in Folge. Trainer David Wagner war bedient.
Ja, natürlich bin ich extremst enttäuscht. Es ist natürlich extremst dumm für uns.
Dumm für Schalke. Über 90 Minuten fehlte offensive Power. Schalke brachte es gerade einmal auf eine einzige echte Torchance. Für Stürmer Michael Gregoritsch auch ein Kopfproblem.
Wir kriegen es halt im Moment leider nicht hin. Wir verkrampfen dann natürlich auch irgendwann im Laufe der Zeit. Und dann wird es umso schwerer zu treffen.
Defensiv erlaubte sich Schalke schwere Schnitzer. Augsburg dagegen blieb fehlerfrei und nutzte Schalkes Aussetzer. Nach der frühen Führung durch ein Freistoßtor von Löwen legte der FCA in Durchgang 2 entscheidend nach. Für Heiko Herrlich war es ein gelungenes Debüt auf der FCA-Trainerbank.
Wir wollen nächstes Jahr auch Erstliga-Fußball in Augsburg spielen. Und jetzt haben wir zumindest den Turnaround mal geschafft, aber wir müssen nachlegen.
Es war der erste Sieg nach 4 Niederlagen in Serie für den FC Augsburg, der damit im Abstiegskampf durchschnaufen kann.
Auch der FSV Mainz 05 hat wie Schalke einen gebrauchten Nachmittag erwischt, wenn die Partie gegen RB Leipzig auch dann nicht ganz so bitter verlief wie in der Hinrunde. Da hatten die Mainzer noch mit 0:8 verloren, diesmal blieb es nur beim 0:5, aber das wird kaum ein Trost sein. Stefan Kerstold hat die Gala-Vorstellung von RB-Torjäger Timo Werner gesehen.
Da hatten einige RB Leipzig wohl zu früh abgeschrieben. Mit einem souveränen 5:0-Erfolg beim FSV Mainz 05 meldete sich das Team von Julian Nagelsmann nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen eindrucksvoll zurück.
Ja, wir wollen spannend machen, dass wir auf die ersten 4 Plätze kommen. Das ist das Ziel. Bayern punktet sehr konstant. Das sieht man ja, jetzt warten wir ab, was unter der Woche passiert. Aber es geht für uns primär in der Situation, in der wir uns befinden, auch in der Situation der Ergebnisse der letzten Wochen, dass wir unter die ersten 4 Plätze kommen. Jetzt sind wir der Dritter. Das tut gut. Das ist gut fürs Gefühl. Das ist gut für Mittwoch, dass wir gegen Hertha ein gutes Spiel machen können zu Hause. Ja, da freuen wir uns drauf, und da wollen wir wieder dreifach punkten.
Dreimal Timo Werner, der sein Trefferkonto auf 24 erhöhte, Yusuf Paulsen in seinem 250. Pflichtspiel für RB und Marcel Sabitzer. Das die Torschützen gegen völlig überforderte Mainzer. Während die Leipziger auf Champions League Platz 3 in die weiteren Spiele der englischen Woche gegen Hertha BSC und in Köln gehen, ist der Abstand der Mainzer auf die Abstiegsplätze kleiner geworden. 05-Coach Achim Bayerlotzer nach dem 0:5.
Leipzig hat ein gutes Spiel gemacht und wir eben nicht. Und es hätte genau umgekehrt sein müssen. Wir hätten einen absoluten Sahnetag erwischen müssen. Aber diese grundlegenden Dinge, die ärgern mich schon ein bisschen und machen mich auch ein bisschen enttäuscht, klar. Also das 5:0 ist enttäuschend.
Mainz 05 verliert nach dem 0:8 in der Hinrunde auch das zweite Spiel gegen RB Leipzig mit 0:5.
Und das Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Tabellenführer Arminia Bielefeld und dem zweitplatzierten Hamburger Sportverein, das endete torlos. Der HSV verpasste es damit, bis auf 4 Punkte an die Arminia heranzurücken, und ärgerte sich anschließend. Holger Gerska.
Der HSV scheiterte oft an Stefan Ortega im Bielefelder Tor, manchmal auch an der eigenen Harmlosigkeit und einmal am linken Pfosten. Den traf der freistehende Tim Leibold bei seinem Kopfball in der 67. Minute. Es war die beste Gelegenheit einer phasenweise drückend überlegenen Hamburger Mannschaft. Positiv die Abwehrleistung. Gegen die beste Offensive der zweiten Liga ließ der HSV wenig zu. Bei zwei Chancen des besten Torschützen dieser Liga, Fabian Klos, reagierte Torhüter Daniel Heuer-Fernandes konzentriert. Mehr war da nicht. Umso bitterer, dass es für diese Leistung nur einen Punkt gab. Immerhin reichte der, um den zweiten Tabellenplatz erfolgreich zu verteidigen.
Ja, immerhin, der HSV machte einen Punkt auf den drittplatzierten Verfolger in der Tabelle aus Stuttgart gut, auch weil der VfB heute sein Auswärtsspiel bei Holstein Kiel verlor. Matthias Drüge berichtet.
Der VfB Stuttgart kriselt weiter durch Liga 2. Der Tabellendritte hatte nach dem frühen Rückstand einige gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Zu einem Überfluss sah Spielmacher Didavi kurz vor dem Pausenpfiff gelb-rot. Trotzdem steckte der VfB nicht auf, kam durch Gonzales per V-Elfmeter zum Ausgleich, verdattelte den Punkt aber durch grobe Fehler in der Abwehr. Das 2:3 von Silas kam zu spät, um von der Kieler Förde wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Der VfB wird sich deutlich steigern müssen, um auch ohne die Gesperrten Didavi und Karasor im Topspiel gegen den Hamburger SV bestehen zu können.
Karlsruhes Trainer Christian Eichner hat nach eigenen Angaben in der Zwangspause Corona-Torschüsse üben lassen, 4 Wochen lang. Vielleicht war das zu viel, sagt der Coach heute nach dem torlosen Kick gegen den VfL Bochum. Jedenfalls verpasste der KSC so den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Detlef Lindner.
Der KSC verpasste es schon in den ersten 25 Minuten, fast alles klar zu machen. Die Gastgeber liefen früh an, Bochum fand hier überhaupt nicht statt. Karlsruhes Abwehrturm Gordon köpfte knapp neben den VfL-Pfosten. Danach scheiterte Spielmacher Wanicek zweimal an Bochum-Keeper Riemann, traf zudem den VfL-Pfosten. Glück für den KSC, dass dann die Partie nicht kippte. Bochum wurde stärker, traf die Latte und scheiterte danach mehrmals am herausragend parierenden Karlsruher Torhüter Benjamin Uphoff, der letztendlich den ganz wichtigen Punkt gegen den Abstieg für den KSC rettete.
Kurzer Blick auf den Monitor. Zwischen Köln und Düsseldorf sind 58 Minuten gespielt. Die Fortuna führt immer noch hier in der Domstadt mit 1:0. Auch wenn momentan die Spiele unter den besonderen Corona-Bedingungen alles in allem laufen, das Szenario eines möglichen Saisonabbruchs schwebt dennoch über allen wie ein Damoklesschwert. Ein Virus und seine Ausbreitung ist eben nur bedingt berechen- und kontrollierbar. Möglichst zeitnah wollen deswegen die Clubs der ersten beiden deutschen Fußballligen sich auch auf eine Regelung zur des Spieljahres im Falle eines Saisonabbruchs festlegen. Das Präsidium der Deutschen Fußballliga würde gerne einfach die Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs werten. Einige Clubs wollen eine Entscheidung in die Zukunft verschieben, andere wiederum wünschen sich möglichst schnell Klarheit, auch um zu verhindern, dass am Ende Gerichte über Auf- und Abstiege oder sogar Titel entscheiden. Aber wie sieht eigentlich die Rechtslage in Deutschland aus? Mit dieser Frage hat sich Daniel Theweleit für uns beschäftigt.
Eine ungewohnte Stille liegt über dem Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga. In den Stadien fehlen die Gesänge, die Anfeuerungen und die Diskussionen. Und neben dem Platz ist in diesen Tagen eine brisante Debatte verstummt. Die Kontroverse über die Frage, was passiert, falls doch nicht alle Partien zu Ende gespielt werden können. Wer wäre Meister, wenn die Saison abgebrochen wird? Wer qualifiziert sich für die Europapokale? Wer steigt auf und wer steigt ab? Für einige Tage haben die Clubs mächtig gestritten. 10 Erstligavereine wollten dem DFL-Präsidium zustimmen und einfach die Tabellenstände zum Abbruchzeitpunkt werten. 8 nicht. Erstmals in den Corona-Wochen traten Partikularinteressen in den Vordergrund. Nun sagt Frank Baumann, der Sportchef von Werder Bremen,
über eine mögliche Wertung eines Saisonabbruchs möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Ich glaube, die Deutsche Fußballliga mit Herrn Seifert an der Spitze hat es in den letzten 10 Wochen wirklich geschafft, dass die Liga zusammengeblieben ist. Da gab es in Deutschland, aber auch im Ausland, glaube ich, ganz andere Streitigkeiten, die dort eben auch nach außen getragen wurden. Und das ist uns wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr gut gelungen. Mit vielleicht einer kurzen Ausnahme in der letzten Woche. Aber ich glaube, das konnte jetzt eben auch wieder sehr, sehr gut eingefangen werden.
In der dritten Liga sind die Fronten hingegen verhärtet. In den Niederlanden und Frankreich gibt es erste Klagen gegen Abstiege oder nicht realisierte Aufstiege, die am grünen Tisch festgelegt worden sind. Solche Konflikte und die möglicherweise schwerwiegenden Folgen sollen in der ersten und zweiten Bundesliga unbedingt verhindert werden. Das Problem, im Gegensatz zu anderen Sportarten wie zum Beispiel Handball, haben die Fußballer es versäumt, das Szenario eines Saisonabbruchs in ihre Spielordnung aufzunehmen, sagt der auf Sportrecht spezialisierte Jurist Markus Buchberger.
Es gibt für den Fall, dass eine Saison bis zum 30.06. eines Spieljahres nicht zu Ende gespielt wird, keine Regelung. Das heißt, wenn es so sein sollte, dass die Liga nicht in der Lage sein wird, alle Spiele bis zum 30.06. fair zu Ende zu führen, dann muss eine Regelung getroffen werden von den Clubs. Ansonsten bliebe nur die Annullierung einer Saison, was aber in den Regeln erstens nicht vorgesehen ist und zweitens die schlechteste aller Lösungen wäre, weil wir überhaupt keine sportliche Wertung dann vornehmen würden.
Um für Klarheit zu sorgen, müsste die DFL ihre Satzung ändern. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Das DFL-Präsidium hat Mitte Mai einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Die Funktionäre favorisieren ein Modell, in dem es auch dann Auf- und Absteiger gibt, wenn das zerbrechliche Saisonfortsetzungsprojekt aus irgendwelchen Gründen scheitert. Hinter diesem Ansinnen verbirgt sich eine klare Botschaft. Kein Verein soll darauf spekulieren können, von einem vorzeitigen Abbruch zu profitieren. Damit weiterhin alle mit vollem Engagement die Geisterspiele mittragen und das anspruchsvolle Hygienekonzept umsetzen. Doch der Widerstand ist zu groß. Nun soll bis zum Ende der kommenden Woche eine Regelung entwickelt werden, teilt die DFL vage mit. Dennoch könnten auch in Deutschland Fußballunternehmen klagen, was aber wohl nur für Vereine möglich wäre,
die gegen eine Lösung gestimmt haben, gegen die sie dann später klagen wollen. Das heißt, wenn ich mich in einer Versammlung, in der über die Wertung einer Saison entschieden wird, für diese Wertung entscheide, dann kann ich schlecht hinterher vor Gericht vertreten, dass ich aus welchen Gründen auch immer diese Bewertung dann angreife, wenn ich auf einmal selbst betroffen bin.
Sagt der Jurist Buchberger. Die Clubverantwortlichen stehen vor dem Hintergrund solcher Überlegungen derzeit im engen Austausch mit ihren Anwälten, spielen Möglichkeiten durch, wobei Klagen vor einem Zivilgericht untersagt sind. Der Fußball hat,
wie viele andere Sportverbände auch, ein Schiedsgericht eingerichtet. Das nennt sich das Ständige Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen, kurz Ständige Schiedsgericht. Es geht also nicht zum Beispiel vor das Landgericht nach Frankfurt, wenn man sich gegen die Entscheidung der DFL wehrt, sondern es gibt nur diese eine Instanz, die, wenn sie nicht grobe juristische Fehler begeht, dann auch abschließend entscheidet.
Ein dreiköpfiges Gremium um den ehemaligen Verfassungsrichter Udo Steiner würde also Recht sprechen. Ein Erfolg ist für die Kläger aber eher unwahrscheinlich, wenn zuvor die notwendige Zweidrittelmehrheit der 36 Vereine für irgendeine Lösung zustande gekommen war, weil der Kläger gegen ein Regelwerk vorgehen würde, das er durch seine Wettbewerbsteilnahme grundsätzlich akzeptiert. Unterhalb der zweiten Liga dürften Klagen hingegen größere Erfolgsaussichten haben, sagt der Sportanwalt Buchberger.
Da treffen nicht die Mitglieder der Liga 3 die Entscheidung über das Regelwerk, sondern der DFB und seine Gremien. Und das ist eine andere rechtliche Ausgangslage, weil die Clubs, die negativ betroffen sind, und das sind in der dritten Liga möglicherweise eine ganze Reihe, dann natürlich nicht gegen ihre eigene Entscheidung sich wehren, sondern gegen eine Entscheidung des DFB als Gesamtverband.
In den ersten beiden Ligen zögern nun viele Clubs einer Regelung zuzustimmen, weil sie wissen, dass eine Tabellenwertung vor dem eigentlichen Saisonende immer zu Ungerechtigkeiten führen wird, deren Dimension heute schwer absehbar ist. Aber die Zeit drängt, denn je länger das Spieljahr fortschreitet, desto genauer wissen alle Beteiligten, inwiefern sie selbst betroffen sein werden. Das erhöht die Gefahr, dass kaum noch jemand das allgemeine Interesse der Ligen im Auge hätte. Es ist eine hochkomplexe Gemengelage, die die 36 Vereine hier zu lösen haben. Aber im Moment besteht ja Grund zur Hoffnung, dass die Saison zu Ende gespielt wird.
Und unterdessen hat der erste FC Köln, namentlich Marc Uth, viel, viel Pech gehabt. Zweimal trifft er den Pfosten, dann wird er von hinten gefoult, müsste eigentlich den Elfmeter zum 1:1 für Köln schießen und verwandeln gegen Düsseldorf, aber auch das gelingt Marc Uth nicht. Er verschießt in der 58. Minute immer noch 0:1 und dann 3 Minuten später kommt es ganz dicke. Da gelingt nämlich statt des Kölner Ausgleichs der Fortuna aus Düsseldorf der 2:0 Führungstreffer in der 61. Minute dank Erik Tommy. Und das ist jetzt auch der Zwischenstand nach 65 gespielten Minuten, Köln gegen Düsseldorf 0:2. Wir haben gerade gesprochen über einen möglichen Saisonabbruch. Das ist ein Szenario, das juristische Fragen aufwirft, und die hatte Daniel Teveleit geklärt. Ein anderes Szenario ist die ja auch denkbare Corona-bedingte Saisonverlängerung in den Bundesligen über den Stichtag 30. Juni hinaus. Und genau diese damit verbundenen Fristen, die beschäftigen aktuell auch den Leipziger Jurist Stefan Schreiber, der inzwischen schon diverse strittige Fälle auf dem Schreibtisch liegen hat. Deswegen wollte ich heute Nachmittag von ihm wissen, was würde denn die Verlängerung der Spielzeit über den 30. Juni hinaus bedeuten für die Arbeitsverträge mit Spielern, die eigentlich an diesem Datum enden?
Die Laufzeiten der Arbeitsverträge sind ja zunächst einmal fixiert auf ein Datum, nämlich den 30.06.2020, also für dieses Jahr. Und üblicherweise korrespondiert dieses Datum auch mit dem Ablaufdatum der Saison und wäre damit ganz normal im Rahmenterminkalender, der dann auch vorsieht, dass ab 1.07.2020 wieder die neue Saison und auch die Transferperiode beginnt. Jetzt haben wir das Problem, dass bei Spielen, die entsprechend erst im Juli stattfinden können, falls es zu Verzögerungen im Spielplan durch die Corona-Pandemie kommt, dass dann die arbeitsvertragliche Grundlage noch geregelt werden muss. Es gibt zwar Empfehlungen durch die FIFA, also den Weltverband im Fußball, der vorsieht, dass entsprechend die nationalen Fußballverbände die Spielberechtigungen aussprechen sollen, dass die Spieler also auch für spätere Spiele nach dem 30.06. noch spielberechtigt sind. Aber die FIFA als Weltverband, aber auch die nationalen Verbände können das Arbeitsrecht des einzelnen Staates nicht regeln oder entsprechend anpassen. Das heißt, die Clubs müssen mit ihren Spielern noch einmal individualvertragliche, arbeitsrechtliche Anpassungen vornehmen und festlegen, dass dieser Arbeitsvertrag noch bis Ende dieser Saison gelten soll.
Welche konkreten Auswirkungen hat das also für Spielertransfers, also solche, die bereits vereinbart oder auch in Verhandlungen befindlich oder fest geplant sind?
Auch diese Spielertransfervereinbarungen zwischen den abgebenden und aufnehmenden Vereinen müssten angepasst werden, denn tatsächlich, einige Spielertransfers wurden bereits zum 1.7. vereinbart. Hier müssten die Clubs festlegen, dass der Spielertransfer erst dann stattfinden wird, wenn die Saison zu Ende gespielt wird.
Ist das so einfach, bilateral zu klären und juristisch zu vereinbaren, oder stehen da große Hürden im Weg?
Nein, also eine solche Individualvereinbarung ist jederzeit möglich und hier auch zwischen den Parteien gewollt. Denn eine Sache ist klar, die Spieler, die dann jetzt zum 1.7. zum neuen aufnehmenden Verein wechseln würden, würden dort ja auch erst eine Spielberechtigung für die neue Saison erhalten durch die jeweiligen nationalen Verbände. Das heißt, selbst wenn sich jetzt jemand querstellt und sagt, nein, nein, ich möchte bitte zum 1.7. bei mir auf dem Trainingsplatz stehen, könnte dieser Verein diesen Spieler ohnehin noch nicht in der alten Saison einsetzen, sondern erst in der neuen. Da denke ich, dass alle Akteure besonnen agieren werden. Das heißt, alle Vereine, Spieler und auch die Verbände, denn alle haben das gleiche Interesse, diese Saison unter diesen besonderen Herausforderungen zu Ende zu spielen. Und dann kann man das ganz einfach vertraglich regeln.
Das ist ja jetzt so ein bisschen die nationale Sicht. Allerdings gibt es ja durchaus auch Spieler und Spielerinnen, die ins Ausland wechseln wollen, dahin, wo eben die unterbrochene Saison, wie beispielsweise in Italien, England oder Spanien, noch gar nicht wieder aufgenommen worden ist. Heißt das im Grunde auch, dass alle Transfergeschäfte jetzt erst einmal hinten anstehen müssen?
So ist das. Also zumindest den tatsächlichen Wechsel. Also man kann sich ja jetzt auch bereits mit ausländischen Vereinen entsprechend über einen Wechsel verständigen, sich dann aber auch klar machen, dass der Spieler erst dann, also frühestens dann wechseln kann, wenn er bei dem abgebenden Verein die Saison zu Ende gespielt hat. Dann ist für den Spieler natürlich auch das Risiko, wenn er in ein EU-Ausland wechselt, wo die Saison noch gar nicht wieder fortgesetzt wird, dass dann ihm gar nicht klar ist, wann kann er denn dort wieder spielen. Also auch das wird sicherlich das Transfergeschehen als solches etwas beeinflussen.
Und spannend ist dabei ja auch die Frage, wie die Vereine mit Ausrüsterverträgen, Sponsoringverträgen oder auch Verträgen mit Dienstleistern umgehen sollen, die ja meistens auch am 30. Juni enden. Was raten Sie denen?
Im Prinzip raten wir solchen Akteuren genau das Gleiche. Auch dort würden wir raten, die Verträge über das Sponsoring oder Dienstleistungen nochmal anzupassen, dass mit dem Ablaufdatum 30.06. tatsächlich eigentlich der Ablauf der Saison gemeint war. Manche Verträge haben tatsächlich in ihren Endablaufdaten stehen, dass das die Saison beschränkt ist, dann wäre dann kein Handlungsbedarf. Aber die meisten Verträge haben tatsächlich auch dort den 30.06.2020 stehen und müssten dort nochmal angepasst werden. Wobei man auch hier tatsächlich auch so argumentieren kann, dass dieser Vertrag so ausgelegt wird, dass die Parteien mit dem 30.06. eigentlich das Ende der Saison meinten. Das könnte man im Wege der Vertragsauslegung auch hinbekommen. Das wäre auch bei den Arbeitsverträgen ein Argument, aber um auf der sicheren Seite zu sein, empfehlen wir hier sämtliche Verträge kurz im Wege dieser Vertragsanpassung noch einmal kurz zu verlängern bis zum Ablauf der Saison.
Stefan Schreiber war das, der Leipziger Sportjurist hier bei uns im Deutschlandfunk. Das Gespräch finden Sie auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Gleich 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Sie hören die Sendung Sport am Sonntag und Köln versucht immer noch verzweifelt, dem 0:2 Rückstand gegen Düsseldorf hinterherzulaufen. 70 Minuten sind gespielt. Vorhin haben wir schon drüber kurz gesprochen. In der dritten Fußballliga rumort es heftig nach dem Beschluss des Deutschen Fußballbundes aus der letzten Woche Ende Mai die Saison weiterzuspielen. Manche Vereine wie die Würzburger Kickers beispielsweise begrüßen diese Entscheidung, wollten sich dazu aber bei uns im Interview nicht äußern. Die Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt dagegen fordern den Abbruch der dritten Liga. Ein entsprechender Antrag für den DFB-Bundestag morgen sei dem Deutschen Fußballbund bereits Freitag zugestellt worden. Wegen unterschiedlicher behördlicher Auflagen in den Bundesländern sehen sich insbesondere die ostdeutschen Vereine benachteiligt. Thüringens Sportminister Helmut Holter, Die Linke, sagte dazu gestern bei uns im Deutschlandfunk:
Ich bin einfach der Meinung, alle Vereine sollten auch die gleichen Bedingungen haben in diesem Wettbewerb innerhalb der dritten Liga. Leider sind es wieder die ostdeutschen Vereine, die den Kürzeren dabei ziehen.
Die Fußballverbände Sachsens und Sachsen-Anhalts fordern deswegen einen fairen Wettbewerb unter gleichen Bedingungen. Außerdem, dass es in dieser Saison keine Absteiger in die Regionalligen geben soll. Außerdem sollen die per 27. Spieltag ersten drei Vereine der Tabelle in Liga 2 aufsteigen. Viel Konfliktpotenzial also vor dem morgen Mittag beginnenden außerordentlichen DFB-Bundestag, der natürlich virtuell per Videoschalte abgehalten wird. Dieses wochenlange Ringen hinter den Kulissen, das gibt es in ähnlicher Weise auch für die ganzen Ligen darunter bis hin zu den Kreisklassen. Hier entscheiden nämlich die 21 Landesverbände des DFB für sich alleine. Mittlerweile hat sich da im Amateurfußball ein regelrechter Flickenteppich entwickelt. Die meisten Verbände brechen ab, einige wenige wollen die Saison zu Ende spielen. Thorsten Poppe beobachtete für uns in den letzten Wochen dieses Thema und beginnt seine wilde Reise jetzt durch den Amateurfußball der Republik in Thüringen. Der Trainer des FC an der Fahner Höhe steht dort mit seiner Mannschaft kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga und äußert klar seine Befürchtungen.
Ja, jetzt ausgebremst zu werden, ungeschlagen, als Tabellenerster, das Ziel greifbar nah, ist schwierig.
Trainer Tobias Busse spricht offen aus, was er und seine Mannschaft sich wünschen, den Aufstieg mit dem FC an der Fahner Höhe aus der Verbandsliga in die Oberliga sportlich zu packen. Darüber konnten die Vereine im Thüringer Fußballverband in den letzten Tagen abstimmen und haben sich mit einer knappen Mehrheit für die Saisonfortsetzung ab September ausgesprochen, sofern Kontaktsport in dem Bundesland von den zuständigen Behörden dann wieder erlaubt ist. Der Nachbarfußballverband in Bayern hat sich ebenfalls für eine Saisonfortsetzung ab September ausgesprochen. Der Geschäftsführer des Bayerischen Fußballverbandes, Jürgen Igelspacher, hat diese Entscheidung schon Anfang Mai hier im Deutschlandfunk folgendermaßen begründet.
Wir halten die Fortführung der Saison ab 1. September 2020 für den sportlich fairsten und auch den rechtssichersten Weg. Dann werden die sportlichen Fragen dort geklärt, wo dies aus unserer Sicht richtig ist, nämlich auf dem grünen Rasen und nicht am Richtertisch. So sehen nicht nur wir das, sondern auch mehr als zwei Drittel der bayerischen Vereine, die dies in einem Meinungsbild zum Ausdruck gebracht haben.
Doch damit stehen Bayern und Thüringen fast alleine da. Die meisten der anderen Verbände bevorzugen den Saisonabbruch. Dazu haben sich zum Beispiel die drei Fußballverbände Baden-Württembergs entschlossen. Einer davon ist der Badische Fußballverband, dessen Präsident Ronny Zimmermann das Prozedere für den Abbruch der Spielzeit erklärt. Stichtag dafür sei die Wertung des letzten absolvierten Spieltags.
Dabei kommt es dann aber halt leider zu dem Begleiteffekt, dass Clubs unterschiedliche Anzahl von Spielen schon absolviert haben. Und dann wäre es aus unserer Sicht ungerecht, wenn ein Club beispielsweise noch zwei Spiele weniger hat und dadurch schlechter gestellt wird. Deshalb wird quasi ermittelt, wie viele Punkte pro Spiel der tatsächlich gespielten Spiele jemand erzielt. Und es ist dann sauber, fair und mathematisch auch korrekt. Und wir nennen das eben die Quotientenregelung.
Diese Variante bevorzugen die Fußballverbände, die den Saisonabbruch empfehlen werden bzw. schon so entschieden haben. Wie kompliziert sich der Weg dorthin in den einzelnen Fußballverbänden darstellt, verdeutlicht das Beispiel des Fußballverbandes Mittelrhein FVM. Hier haben sich die Clubs durchgesetzt, die eine Saisonfortsetzung bevorzugen. Knapper kann es dabei nicht zugehen, am Ende haben wohl nur eine oder zwei Stimmen den Ausschlag gegeben, in Prozent 50,14 zu 49,86. Wegen dieser äußerst knappen Entscheidung ist es sogar zu einem offenen Brief gekommen, in dem der Vorwurf einer möglicherweise unzulässigen Beeinflussung einzelner oder mehrerer Vereine durch den Fußballverband Mittelrhein laut geworden ist. Doch als plötzlich mitten in dieser heftigen Diskussion der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, verkündete, dass Kontaktsport und damit auch Fußballspiele ab Ende Mai wieder möglich sein könnten, macht der FVM eine komplette Kehrtwende. Dessen Präsident Bernd Neuendorf sagt dazu,
dass man angesichts dieser einmaligen Situation durchaus auch zu unterschiedlichen Auffassungen kommen kann. Denn für die jüngste Situation gibt es überhaupt keine Blaupause. Es gab ja auch sehr gute Gründe für die Fortsetzung. Viele Vereine haben uns das auch attestiert. Jetzt haben sich die Rahmenbedingungen verändert und verschoben. Und dann muss man auch ganz pragmatisch damit umgehen. Das haben wir getan und uns letztlich für den Abbruch der Saison ausgesprochen.
Die Aussicht, die kommende Saison 2020-2021 wieder ganz normal spielen zu können, hätte dafür auch den Ausschlag gegeben, ergänzt er. Damit ist der FVM seinen benachbarten Fußballverbänden wie Westfalen gefolgt. Und es drohen auch keine unterschiedlichen Spielkalender mehr, die sich bei einer Saisonfortsetzung des FVM sonst ergeben hätten. Dann wäre es in der Regionalliga West zu größeren Problemen gekommen, weil der eine Verband die letzte Saison noch zu Ende gespielt und Aufsteiger ermittelt hätte, während die neue Spielzeit in der Regionalliga schon angelaufen wäre.
Wir hätten bei der Fortsetzung der Saison genau einen Übergang regeln müssen, und zwar den von der Mittelrheinliga zur Regionalliga, das ist korrekt. Auch dafür hatten wir schon Überlegungen angestellt, wie man diese Frage lösen könnte. Mit der neuen Empfehlung auf Abbruch, die Ende Juni noch offiziell bestätigt werden muss vom Verbandstag, ist diese Frage aber nun ohnehin hinfällig.
Anders ist das in Thüringen und seinen benachbarten Fußballverbänden. Hier droht Chaos, wenn sich Mannschaften mit unterschiedlichen Spielkalendern schon ab der Oberliga treffen werden. Der DFB verweist dazu auf die Eigenständigkeit seiner Landesverbände und darauf, dass ab der übernächsten Saison 2021-2022 für alle wieder gemäß Rahmenterminkalender die gleichen Saisondaten gelten würden.
Thorsten Poppe war das über den Flickenteppich im Amateurfußball. Sein Beitrag findet sich online auf unserer Webseite, aber auch in unserer DLF-Audiothek. Haben Sie die App schon? Sie ist wie dieser Tipp natürlich kostenlos. Fast unbemerkt und bei weitem nicht so thematisiert wie bei den Männern wird auch die Frauenfußball-Bundesliga ab nächstem Freitag fortgesetzt. Am 30. Mai dann, also nächsten Samstag, geht's für Turbine Potsdam beispielsweise weiter. Nach der 13-wöchigen Corona-Zwangspause mit der Auswärtspartie beim SC Freiburg. Ende Juni soll dann mit der Saison Schluss sein. Auch hier gilt für die Fortsetzung des Spielbetriebs das Hygienekonzept der DFL. Die Bundesliga ist damit die erste Frauenprofiliga in Europa, die wieder loslegt nach der Corona-Pandemie. Pause. Und ich habe Turbines Ehrenpräsident Bernd Schröder gefragt, wie die Potsdamer Fußballerinnen dazu stehen.
Der Männerbereich hat uns ja schon lange beschäftigt. Wir haben immer wieder reingehört. Normalerweise war nicht klar, wie es läuft. Wir sind dann mit der dritten Liga eigentlich die Letzten, die dann einsteigen. Aber ich glaube, neulich hat ja unser sogenannter Generalsekretär Friedrich Kortius gesagt, Frauen gehen konstruktiver an die Probleme heran wie Männer. Das kann ich natürlich nicht so eins zu eins stehen lassen, aber es ist schon unkomplizierter bei uns, nicht nur bei uns, sondern in der Liga. Wir haben eigentlich eine breite Akzeptanz, dass es wieder losgehen kann.
Ja, bislang war ja tatsächlich die Corona-Unterbrechung vergleichsweise geräuschlos bei den Fußballerinnen verlaufen. Es war mal zu lesen, dass manche finanziell das Deutsche Rote Kreuz in dieser Pandemiezeit unterstützen, aber kein Vergleich mit den dramatischen Szenarien, die andere Ligen in den Medien skizzierten.
Ich glaube, dass durch diese ganze Diskussion, die wir nicht nur im Fußball gehabt haben, sondern auch in anderen Sportarten, dass wir da ein bisschen sensibilisiert sind und auch ein bisschen mehr in die Akzeptanz der Gesellschaft reingegangen sind. Und das Entscheidende ist einfach, dass man die Frage stellt nach dem Sinn und vor allen Dingen nach dem Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen. Und das ist natürlich bei uns im Frauenbereich ein bisschen anders als bei Männern.
Hatten denn die Vereine dabei ein Mitspracherecht, dass es jetzt weitergeht, oder ist das über die Köpfe der Fußballerinnen hinweg entschieden worden?
Nö, das ist abgestimmt worden zwischen den Managementbereichen der Frauen. Und wir haben bis auf eine Situation, die sich ergeben hat in Jena, wo natürlich die ganze Problematik eine Rolle spielt, föderalistische Strukturen, dass beispielsweise da in Thüringen eine ganz andere Herangehensweise der Landesregierung oder der Gesundheitsdinger ist als in anderen Bundesländern. Aber ansonsten gab es eine klare Meinung von allen. Es gab ja immer Korrespondenzen zwischen DFB und dem Verein, dass da immer mal der eine oder andere Frage kam, weil es auch eine finanzielle Seite ist. Aber da haben wir ja nun eine Unterstützung.
Durch den Solidarfonds?
Ja.
Jetzt allerdings gerade heute gibt es vor allem von den von Ihnen angesprochenen Spielerinnen des tabellenletzten FFUSV Jena heftige Kritik am Spielplan des DFB. Die Thüringerinnen müssen ja in 22 Tagen 7 Spiele absolvieren, können aber aufgrund erst behördlicher Verordnungen ab dem 5. Juni, also 2 Tage vor dem ersten Heimspiel, wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Das ist aber doch eine Wettbewerbsverzerrung, oder nicht?
Ja, das ist ja, weil wir haben ja mit Carl Zeiss bei den Männern in der 3. Liga und mit USV mit den Frauen haben die ja die gleiche Situation in ganz Thüringen. Ich denke schon, dass das sehr, sehr schwierig ist. Aber die können natürlich, das ist ein Verein, da kann man den DFB nicht unbedingt verantwortlich machen. Wo kann man da was ändern oder wo liegt die Situation, das zu verändern? Das ist in dem Fall eine ganz unglückliche Sache und ich glaube auch eine einmalige Sache, weil wenn es in den anderen Ländern so läuft und in Thüringen nicht, kann man natürlich nicht den USV Jena verantwortlich machen. Aber die haben natürlich das Problem, dass sie dann ganz hinten stehen und ohnehin wenig Chancen haben, die Klasse zu erhalten. Da kommt nur eins zum anderen. Aber ich glaube, es ist nicht anders zu lösen.
Das heißt also, Jena ist tatsächlich das Opfer, was gebracht werden muss.
Kann man so nennen.
Gleichwohl betont Jena natürlich auch, dass die Hygienekonzepte der DFL da nicht umzusetzen sind. Sie in Potsdam haben damit keine Probleme.
Nö, wir sind im Olympiastützpunkt und ab heute sind wir in Quarantäne. Und das ist alles eine große Gemeinschaft, die Hotels sind in der Nähe. Und wir haben schon seit einiger Zeit unsere Kanuten, die sind schon lange unterwegs auf dem Wasser, was natürlich eine andere Situation ist, also die Spitzenleute und auch in Chiemba. Deshalb haben wir schon ein bisschen rübergelünzt und haben gesehen, wie das läuft. Wir haben nie das Problem gehabt, bei uns ist eine ganz andere Situation, auch in der Landesregierung und im Sportministerium, als vielleicht in anderen Vereinen bzw. anderen Ländern. Das ist auch historisch gewachsen, weil der Sport bei uns ein bisschen anders aufgestellt ist.
Aber man sagt doch eigentlich auch, dass die Fußballerinnen untereinander sehr solidarisch sind. Warum findet sich denn dann kein Weg, auch Jena zu helfen?
Ja, wie? Sie könnten ja nur sagen, wir setzen nochmal aus und starten alle gemeinsam 4 Wochen später oder so. Da kommen sie ja dann hinterher in Probleme. Also ich glaube, das ist eine Situation, wenn die natürlich überwiegend gewesen wäre, über 50% oder sowas, wenn man von Demokratie spricht oder Solidarität. Aber hier ist es eine ganz ungünstige Situation und die Alternative, sie müssen immer eine Alternative haben. Wenn sie jetzt sagen, gut, wir sind dafür, natürlich sind wir der gleichen Meinung, dass man so eine Situation, sag ich mal, sehr unglücklich ist. Aber sie müssen immer eine Alternative haben. Und die Alternative kann ja nur sagen, wir setzen noch 3-4 Wochen aus und ziehen dann im Sommer durch oder irgendwo. Und das wäre natürlich, da muss man natürlich ganz genau hinschauen, wie das überhaupt logistisch möglich wäre.
Wäre das schwieriger gewesen, als jetzt sofort zu starten, Ende Mai?
Ja, das ist immer die Frage. Wir müssen ja irgendwann mal anfangen oder wir fangen gar nicht an. Das ist die ganz andere Frage. Es gibt immer ja auch beim in der 3. Liga Gedanken, das ganze Ding anders zu gestalten. Das gab es bei uns in der Frauenfußball-Bundesliga eigentlich nie. Wir haben ja noch eine 2. Liga, die nun gar nicht mehr spielen. Wir haben eine Junioren-Bundesliga, die gar nicht mehr spielen. Da ist schon dieser Gedanke, dass wir ähnlich wie bei den Männern praktisch eine Art Gleichbehandlung oder eine Gleichstellung, in dem Fall ist das ja das Motiv des DFB, dass er hier zielt ja eindeutig auf eine spezielle Form der Gleichbehandlung mit dem Männerbereich, wie auch immerhin. Ne? Und da muss man, glaube ich, auch verstehen, dass man da nicht stundenlang diskutieren kann, obwohl es eben dann eben für so einen Verein eben sehr unglücklich ist.
Gleichbehandlung à la DFB, der ehemalige Frauenfußballtrainer Bernd Schröder war das. Dieses Gespräch mit dem Ehrenpräsidenten von Turbine Potsdam habe ich heute Nachmittag schon aufgenommen. Am 6. Juni beginnt in München ein besonderes Basketballturnier. Innerhalb von dann 3 Wochen wollen 10 Vereine der Liga die Saison zu Ende spielen, unter außergewöhnlichen Quarantänebedingungen. Alle Teams sind gemeinsam in einem abgeschotteten Münchner Hotel untergebracht, folgen noch strengeren Hygieneregeln als die Fußballer und ordnen sich allesamt dem großen von von der Liga ausgerufenen Ziel unter, den Basketballsport, den Hallensport gar zu retten. Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl, der gerade seinen Vertrag bis nach den Olympischen Sommerspielen 2021 verlängert bekommen hat, betont:
Ja, es ist schon ein besonderes Signal des Vertrauens in die Arbeit, die man gemacht hat. Wir haben natürlich auch jetzt ein ganzes Jahr mittlerweile verbracht, um den Sommer vorzubereiten. Und es ist natürlich schon für alle sehr frustrierend, dass wir jetzt nicht in der die Chance gehabt haben, jetzt im Sommer uns zu versuchen zu qualifizieren für die Olympiade. Das Turnier ist ja ausgefallen verlegt worden auf nächstes Jahr, fast zeitgleich auf ein Jahr später. Deswegen bin ich froh, dass ich diese Situation dann im nächsten Jahr wieder vorliegen habe und dann natürlich auch weiter den Versuch vor mir habe, mich für eine Olympiade mit der Mannschaft zu qualifizieren.
Sind Sie froh über die jetzt gewonnene Zeit?
Nein, ich wünschte, es könnte gleich loslegen. Ich glaube, das geht aber allen so. Jetzt in dieser Situation gibt es ja so viele Menschen, die leiden unter der Situation. Und letztendlich ist es für uns eine Verschiebung, aber natürlich hätte man jetzt gerne das Ganze ausprobiert und brennt darauf, dieses Turnier zu spielen, aus ganz verschiedenen Gründen, aber auch vor allem halt einfach, weil das jetzt anstand und die Olympiade stand an, eines der größten Events der Welt. Und da jetzt ein Jahr drauf warten zu müssen, ist schon frustrierend, aber es gibt sicherlich Leute, die da in einer schlimmeren Lage sind.
Jetzt steht die Saisonfortsetzung bei der Basketball-Bundesliga an. Anders als beispielsweise die Volleyballer, die Handballer oder auch die Deutsche Eishockey-Liga haben sich die Basketballer ja entschlossen, ein besonderes Saisonfinalturnier zu spielen. Begrüßen Sie das?
Also erstmal muss man sagen, dass das ein Riesenprivileg ist für diese Sportart, jetzt eine Situation zu haben, wo sie sich präsentieren kann, wo sie arbeiten kann. Das können ja auch nicht alle. Andere Verbände haben das abgelehnt, jetzt in so eine Situation reinzugehen, die natürlich auch nicht alles einfacher macht, aber wo man eben wirklich arbeiten kann und zeigen kann, was man drauf hat. Also das ist schon eine Situation, die besonders ist. Es ist ein besonderer Sommer sowieso für die ganze Welt, muss man ja schon sagen. Und in dieser Situation arbeiten zu können und das tun zu können, ist ein besonderes Privileg und dementsprechend begrüße ich das natürlich auch.
Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl ist heute Abend auch noch ausführlicher zu hören als Gast dann in unserem Sportgespräch ab 23.30 Uhr. Bereits gleich schon kommt es in Florida zu einem ungewöhnlichen Golfturnier. Vier Superstars rund um Tiger Woods werden bei einer besonderen Benefizaktion viele Millionen Dollar für die Bekämpfung der Corona-Pandemie sammeln und spenden. 10 Millionen sind bereits fix, weitere dürften durch spezielle Wetten an den einzelnen Löchern dazukommen. Auch sportlich hat dieses Turnier aber durchaus Wert. Es musste erst von den Verantwortlichen der US-PGA-Tour abgesegnet werden und gilt als Testlauf für die Rückkehr in den offiziellen Spielbetrieb Mitte Juni. Katrin Brandt.
Golf ist, wenn Tiger Woods spielt. Und weil Woods seit 3 Monaten nicht mehr öffentlich einen Schläger in die Hand genommen hat, ist die Sportwelt in den USA einigermaßen elektrisiert. Tiger Woods tritt gegen Phil Mickelson an, der zwar nicht annähernd so viel gewonnen hat wie Woods, aber in den USA sehr beliebt ist. Vor 2 Jahren haben sich die beiden schon einmal bei einem Wohltätigkeitsmatch duelliert. Damals siegte Mickelson. Diesmal haben sich die beiden 2 talentierte Hobbygolfer aus der Welt des Footballs zur Seite gestellt. Woods spielt mit Peyton Manning, einem Ex-Profi, der zu den besten Quarterbacks der NFL-Geschichte gehört. Und Phil Mickelson hat einen aktiven Superstar an seiner Seite, Tom Brady, den 6-fachen Super Bowl-Gewinner. Zwar wird der Jubel der Fans fehlen, doch die 4 Spieler sind mit Mikrofonen ausgestattet. Mit schlagfertigen Dialogen und kleinen Gemeinheiten haben sie sich schon warm gemacht. Gespielt wird in Florida. Wenigstens 10 Millionen Dollar sollen für die Corona-Hilfe zusammenkommen.
Aus den USA berichtete Katrin Brandt und unterdessen hat der erste FC Köln dann doch noch den Anschlusstreffer geschafft. 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf heißt es jetzt in der 89. Minute dank Anthony Modest. Sexueller und schwerer sexueller Missbrauch an 7 minderjährigen Jungen. So lautet der Vorwurf gegen einen Judo-Trainer aus Berlin. Vor dem Landgericht wird am morgigen Montag der Prozess fortgesetzt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, denn dann stehen weitere Zeugenaussagen an. Die Taten, die dem Trainer zur Last gelegt werden, soll er über einen Zeitraum von 13 Jahren begangen haben. Andrea Schültke befasst sich intensiv mit diesem Thema und hört auch bei den folgenden Worten genau zu.
Mein Mandant wird sich äußern. Es wird auch um intimste Details gehen. So Oliver Marsan am Montag im Gerichtssaal. Der Anwalt ist einer der beiden Verteidiger des angeklagten Judo-Trainers. Mit Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten beantragte er den Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Nebenklagevertreter haben den Antrag zum Schutz ihrer Mandanten befürwortet. Was der Judo-Trainer hinter verschlossenen Türen gesagt hat, ist nicht bekannt. Fest steht aber, so Lisa Jani, Sprecherin des Landgerichts Berlin,
von einem Geständnis ist hier nicht auszugehen. Die Beweisaufnahme wird wie geplant durchgeführt. Es sind dazu derzeit weitere 12 Fortsetzungstermine anberaumt, an denen auch die Geschädigten gehört werden sollen.
Die Geschädigten, das sind 7 Judoka, heute zwischen 16 und 25 Jahre alt. Ihnen hätte der Angeklagte durch ein Geständnis gegebenenfalls die Aussage erspart. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Trainer. Er soll sie unter anderem brutal geschlagen, gedemütigt und bedroht haben, ihnen schwere sexuelle Gewalt angetan und dabei Schmerzen zugefügt haben. Eine Sachverständige ist während des Verfahrens dabei. Die Psychiaterin prüft unter anderem, ob vom Angeklagten eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht und das Gericht nach einer möglichen Verurteilung zu einer Haftstrafe auch Sicherungsverwahrung anordnen müsste. Der Angeklagte hatte den Judo-Club, in dem er tätig war, selbst gegründet und auch als Präsident geleitet. Seine Frau und der Stiefsohn hatten ebenfalls wichtige Funktionen inne. Anfang Mai hat der Judo-Verband Berlin den Verein gesperrt. Verbandspräsident Thomas Jüttner begründet das unter anderem mit fehlender Weitergabe von Informationen bezüglich des laufenden Verfahrens. Jüttner schreibt, weiter vermisse der Judo-Verband Berlin beim Verein die Voraussetzungen für einen glaubwürdigen Neuanfang. Dazu
erwarten wir auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung den Rücktritt aller verbliebenen Vorstandsmitglieder des Vereins und Neuwahl eines neuen Vorstandes. Sofern auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung kein neuer Vorstand gewählt wird, erwarten wir die Selbstauflösung des Vereins.
Der Deutsche Judobund als Dachverband hat nach Angaben seines Geschäftsführers Reinhard Nimtz bereits im Frühjahr 2019 von Vorwürfen gegen den Berliner Judo-Trainer erfahren. Jugendbundestrainer Bruno Zaffag sei auf äußerst merkwürdiges Verhalten eines jungen Judoka aufmerksam gemacht worden. Daraufhin hätte sich der Bundestrainer am Rande eines Wettkampfes Anfang März mit den Eltern des Jungen und dem Trainer unterhalten.
Danach haben wir verschiedene Sachen gehört, sowohl von dem Trainer als auch von den Eltern, die uns aber nicht dazu brachten, irgendwas Spezielles anzunehmen. Ja, wir haben zwar den Verdacht, aber wir haben keine logischen Schlüsse daraus gezogen, weil es war unklar, wer da nun die Wahrheit gesagt habe, weil der Athlet hat immer dann auch zu dem Trainer gehalten und wir konnten nicht ermessen, ob der Trainer jetzt irgendwelche Dinge mit dem Athleten angestellt hat oder ob das eine Schwierigkeit war, die im Elternhaus des Athleten vorhanden waren. Das konnten wir nicht entscheiden.
Mitarbeitende aus der Geschäftsstelle des Deutschen Judobundes, darunter auch er selbst, hätten Gespräche mit dem Trainer geführt, so Reinhard Nimtz. Es sei um die Unterzeichnung des Ehrenkodexes gegangen. Das ist eine Erklärung, die von allen ehren- und hauptamtlich im Judo-Tätigen zu unterschreiben ist. Auch in anderen Sportarten und Verbänden ist eine Unterschrift unter den Ehrenkodex inzwischen gängige Praxis und ein erster kleiner Baustein eines Kinderschutzkonzeptes. Die Unterzeichnenden versprechen unter anderem:
Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexualisierter Art, ausüben.
Neben diesem Passus enthält der Ehrenkodex im Judo 11 weitere Punkte. Darin geht es unter anderem um Vorbildrolle, Einhalten von Regeln, Fairplay und Respekt. Die Ehrenerklärung war laut Reinhard Nimtz Anlass für Diskussionen zwischen dem inzwischen angeklagten Berliner Judo-Trainer und ihm als Geschäftsführer des Deutschen Judobundes.
Es ging darum, dass er verschiedene Versionen hatte der Ehrenerklärung und er wissen wollte, wann welche Ehrenerklärung verabschiedet worden ist. Das hat uns aber nicht interessiert, sondern wir wollten ja die aktuelle Ehrenerklärung unterschreiben lassen, weil wir dort eine Aktualisierung vorgenommen haben, die eben auch eine verschärfte Version enthielt. Und da hat er sich dann geweigert und wollte mit mir um die verschiedenen Versionen, sag mal, streiten. Ja.
Es seien einige Passagen in dem Ehrenkodex gewesen, die der Trainer beanstandet habe, so Nimtz. Und weiter:
Meines Wissens hat er nicht unterschrieben. Ja.
Hätte der Deutsche Judobund hier möglicherweise eine Handhabe gehabt, dem Judo-Trainer bereits im Frühjahr oder Sommer 2019 seine Trainerlizenz zu entziehen? Die Ausbildungsordnung des Deutschen Judobundes vom Januar letzten Jahres legt das zumindest nahe. Dort sind als Gründe für einen Lizenzentzug aufgeführt:
Wenn der Lizenzinhaber schwerwiegend gegen die Satzung des Verbandes verstößt, den Ehrenkodex des DJB missachtet, Sportler zur Einnahme von Dopingmitteln anleitet oder ihre Gesundheit in anderer Weise wider besseres Wissen schädigt.
Ist eine verweigerte Unterschrift unter den Ehrenkodex keine Missachtung desselben und damit laut Ausbildungsverordnung des Verbandes ein Grund für einen Lizenzentzug? Geschäftsführer Reinhard Nimz war sich hier auf Nachfrage nicht sicher.
Ich müsste mir das nochmal genauer anschauen. Ja. Jedenfalls, soweit ich weiß, haben wir ihm die Lizenz nicht entzogen. Ja. Und denke mal, es gab da auch für uns keine rechtliche Möglichkeit, das zu tun.
Der Judoverband Berlin ist nach eigenen Angaben Mitte 2019 durch den Landessportbund über ein schwebendes Verfahren informiert worden. Laut Präsident Thomas Jüttner hat der Verband eine Suspendierung des Trainers in Betracht gezogen.
Allerdings wurden wir seitens des Landessportbundes bzw. des Landeskriminalamtes angewiesen, dass wir bis zum Abschluss der Ermittlungen keine eigenen Nachforschungen und Handlungen unternehmen sollen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.
Eine Suspendierung könne ausschließlich der Verein vornehmen. Ein Dilemma, wenn der Angeklagte gleichzeitig auch Präsident ist. Bis zu seiner Verhaftung im November 2019 hat der Mann weiter Kinder und Jugendliche trainiert.
Morgen geht das Verfahren vor dem Landgericht Berlin weiter. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden Zeugen aussagen. Das Urteil könnte am 2. Juli fallen. Schreibe nie den ersten FC Köln zu früh ab. Das werde ich mir hinter die Ohren schreiben, denn die Kölner haben es tatsächlich noch geschafft, nach dem 0:2 Rückstand gegen Fortuna Düsseldorf ein Pünktchen hier in der Domstadt zu behalten. Und wie das gelang, das schildert Armin Lehmann.
Das wird Fortuna Düsseldorf richtig ärgern und hat ihnen wehgetan. Lange bis zur 88. Minute führte die Fortuna mit 2:0 in Köln-Müngersdorf. Karaman kurz vor der Pause und Erik Tommy waren die Torschützen. Die Kölner hatten einen Elfmeter verschossen und es stand 0:2 und es waren noch 2 Minuten auf der Uhr. Aber sie schafften noch den Ausgleich in der 88. Minute. Modest mit dem Kopfball zum 1:2 und Córdoba in der Nachspielzeit erzielte noch den glücklichen Ausgleich.
Ja, wer hätte das gedacht? Jetzt bleibt Zeit, um nochmal diesen 27. Spieltag in Gänze Revue passieren zu lassen mit den Ergebnissen. Berlin gewinnt gegen Union Berlin 4:0, also die Hertha gegen Union. Dann verliert Freiburg 0:1 gegen Werder Bremen. Paderborn und Hoffenheim trennen sich 1:1 unentschieden. Borussia Mönchengladbach verliert gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:3. Wolfsburg unterliegt Dortmund 0:2. Bayern München bezwingt Eintracht Frankfurt mit 5:2. Und dann heute die Ergebnisse: Schalke verliert 0:3 gegen Augsburg, Mainz unterliegt Leipzig 0:5 und Köln und Düsseldorf trennen sich, wie gehört, 2:2 unentschieden. Das bedeutet für die Tabelle: An der Spitze erster Bayern München mit 61 Punkten, gefolgt von der Dortmunder Borussia mit 57 Punkten. Das Spitzenduell kommt ja im Rahmen der englischen Woche schon am nächsten Spieltag. Der ist am Dienstag angesetzt. Dritter der Tabelle Leipzig mit 54 Punkten. Dahinter Leverkusen auf Rang 4 mit 53 Zählern. Das sind die Champions-League-Plätze. Auf Platz 5 Borussia Mönchengladbach, knapp dahinter mit 52 Punkten. Dann kommt ein größerer Abstand zum sechstplatzierten VfL Wolfsburg. Der VfL hat 39 Zähler. Auf den Rängen 7 und 8 rangieren Freiburg und Schalke mit jeweils 37 Punkten. Neunter ist Hoffenheim mit 36 Zählern, gefolgt von Köln und Hertha BSC. Die beiden Teams haben jeweils 34 Punkte. 12. Augsburg, 13. Union Berlin, beide Teams haben 30 Punkte. 14. ist jetzt Eintracht Frankfurt mit 28 Zählern, gefolgt von Mainz mit 27 Punkten. Und in der Abstiegsregion ist Fortuna Düsseldorf auf Platz 16 mit 24 Zählern, gefolgt von Werder Bremen mit 21 Punkten. Und Schlusslicht ist und bleibt der SC Paderborn auf Rang 18 mit 18 Punkten. Und das war der Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Astrid Ravohl. Die sagt stellvertretend für das Team aus Redaktion, Regie und Technik: Danke fürs Zuhören und bis bald hoffentlich.